Gnade sei mit uns und Friede von dem, der da ist, der da war und der da kommt. Amen. Eine Zeitschrift fragte Paare, was zum letzten Streit führte und wie man sich dann wieder versöhnt hat. Und dann antwortete ein Mann: Meine Zahnpasta-Reste im Waschbecken waren der Grund für einen Streit mit meiner Frau. 2 Tage lang haben wir kein Wort gewechselt. Aber am 3. Tag habe ich sie zu einem romantischen Essen eingeladen und wir haben uns wieder versöhnt. Im Internet findet man weitere Versöhnungstipps. Gemeinsam ein Rätsel lösen in einem Escape Room oder vom Riesenrad aus die Stadt im Sonnenuntergang betrachten oder einen Oldtimer mieten und ins Grüne rausfahren. Ja, liebe Gemeinde, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Versöhnung ist wichtig und dem wird auch jeder zustimmen. Und bei Zahnpasta-Resten oder vielleicht auch bei so einem ausgeraubten Osternest, da ist es nicht ganz so schwer, sich wieder zu versöhnen. Aber was ist, wenn man sich so richtig gezofft hat? Wenn jemand enttäuscht, verletzt wurde, wenn eine Beziehung vergiftet ist? Und von einer vergifteten Beziehung, und zwar zwischen Menschen und Gott, von einer unerwarteten Versöhnung, da schreibt der Apostel Paulus, wir haben vorhin die Verse gehört aus dem 2. Korintherbrief. Und in diesen Versen werden 3 Aspekte der Versöhnung behandelt, nämlich erstens unser Problem, ist die Unversöhnlichkeit. Dann zweitens unsere Rettung, Gottes Versöhnung. Und dann drittens unser Auftrag, die Botschaft von der Versöhnung weitergeben. Erstens unser Problem, die Unversöhnlichkeit. Unversöhnt leben, das hat ja ganz verschiedene Facetten. Das kann Unversöhnlichkeit sein gegenüber einem anderen Menschen. Das können Partner, Kinder, Eltern, Geschwister sein. Das können aber auch Freunde sein, Kollegen, die einem im Stich gelassen haben oder hintergangen. Und dann werden die Vorwürfe immer wieder laut. Du bist schuld. Du hast damals oder du hast damals nicht. Und wer unversöhnt lebt, der ist überzeugt, ich habe mit dieser Person noch eine Rechnung offen. Und dann rechnet man. Und dann rechnet man vor und man rechnet zurück und vielleicht Jahre und Jahrzehnte lang. Und irgendwann merkt man, die Rechnung wird nie beglichen. Wieder andere leben unversöhnt mit ihrem Lebensschicksal. Da gab es unerfüllte Träume, da gab es Enttäuschungen, Versäumnisse und dann macht man Vorwürfe, hätte ich doch einen anderen Beruf gewählt, hätte ich doch einen anderen Ehepartner geheiratet, hätte ich mich doch nicht so hoch verschuldet, hätte ich doch meine Träume ausgelebt oder hätte ich doch meinen Mund gehalten, hätte ich mich nicht auf diese Sache eingelassen, ich kann mir das selbst nicht verzeihen. Und dann gibt es diejenigen, die mit Gott eine Rechnung offen haben. Da waren traurige Erfahrungen, da waren Schicksalsschläge, Leid, schwere Bürden, man hat vielleicht himmelschreiendes Unrecht erlitten und das können wir ihm nicht verzeihen. Da haben wir vielleicht gelitten unter der Untreue eines Menschen, einen lieben Menschen verloren, obwohl wir doch so ernsthaft gebetet haben und Gott hat es nicht verhindert. Und da gibt es ja eine bekannte Erzählung, einige von euch werden diese Erzählung sicher kennen, eine Erzählung, die diese Grundhaltung von uns Menschen deutlich macht. Da wird erzählt, am Ende der Zeiten versammelt sich alle Menschen, die gelebt haben, auf einer großen Ebene vor dem Thron Gottes und sie warten auf Gottes Gericht und auf einmal schreit eine Frau, wie kann Gott uns richten? Was weiß der denn schon, was wir ertragen mussten? Und dann riss sie den Ärmel hoch, zeigte die eintätowierte Nummer eines Konzentrationslagers und sagt, wir haben Terror erlebt und Schläge und Tod und der will uns richten? Und dann kommt ein Dunkelhäutiger und er zeigt eine hässliche Wunde an seinem Hals, die von einem Strick herrühren. Und dann ruft er, was weiß denn Gott vom Leid in dieser Welt? Gehängt wurde ich für das Verbrechen, eine dunkle Hautfarbe zu haben. Und viele klagten. Eine einzige Wunde sind wir, verstümmelt, zerfetzt von Bomben, die Flugzeuge abwarfen, die im Namen Gottes gesegnet wurden. Und sie alle klagten Gott an wegen des Bösen und wegen des Leides, das er zulässt. Und dann riefen sie, ihn quält kein Hunger, ihn quält kein Hass, kein Schmerz. Er hat die Augen verschlossen vor unserem Leid. Mit so einem Gott wollen wir nichts zu tun haben. Aber auch viele Menschen, die in Frieden und im Wohlstand aufgewachsen sind, haben sich von Gott distanziert. Sehen Gott an als irgendein Lichtjahre entferntes, gefühlloses Wesen, irgend so ein herzloser Übervater. Und viele ziehen daraus die Konsequenz, wir wollen keinen Gott, wir brauchen keinen Gott. Und wer so lebt, der merkt, das geht. Ja, das geht. Gott vergessen, das geht. Ohne an Gott zu denken, ohne mit ihm zu leben, ja, das geht. Aber viele erfahren früher oder später, das geht nicht gut. Denn wo die Beziehung zu Gott kaputt geht, da geraten auch die Dinge untereinander aus dem Lot. Da zerbrechen die Beziehungen zwischen Menschen, zwischen Generationen, zwischen Nationen. Und spätestens, wenn man vor einem riesigen Scherbenhaufen sitzt, dann spürt man, es gibt hier einen tiefen Riss zwischen Himmel und Erde. Zugegeben, für viele ist es kein Thema. Die schalten beim Stichwort Sünde, Schuld sofort ab. Klar, man weiß natürlich um seine eigenen kleinen Fehler, so diese gewissen Bosheiten im Alltag, man kennt seine Macken, meine Marotten, aber das fällt doch nicht ins Gewicht, das hat doch jeder. Schuld? Nee, Schuld, das ist kein Problem für mich. Aber es ist nicht so harmlos. Wir erleben Entfremdung von Menschen, wir merken, es kommt zu Aversionen, es kommt zu Brüchen, zu Trennungen und von Jahr zu Jahr wächst der Schuldenberg. Und zwar nicht nur im Staatshaushalt, sondern in unserem persönlichen Lebenskonto. Und irgendwann, und hoffentlich nicht erst auf dem Sterbebett, da erkenne ich, dass ich unzählige Mal schuldig geworden bin an anderen Menschen. Und dann wird die Frage brennend, wer kommt jetzt dafür auf? Wer bezahlt die offenen Rechnungen? Und spätestens dann sind wir ganz auf der Linie, wie Jesus unser Leben einschätzt. Denn Jesus sagt, ihr seid samt und sonders in der Klemme. Und dann fragen wir, warum denn? Nun sagt Jesus, Gott hat euch geschaffen. Er hat euch in den Garten Erde gesetzt. Er hat euch Leben geschenkt und er wollte nicht sein als euer guter himmlischer Vater, fürsorglich und großzügig. Und was habt ihr gemacht? Ihr habt euch vom Acker gemacht. Die einen ganz hochanständig, wir schaffen das ohne Gott. Die anderen ein bisschen unmoralisch, wir pfeifen auf Gott und seine Gebote. Die einen, indem sie Gott schlichtweg für tot erklären, die anderen, indem sie ihn einen lieben Herrgott im Jenseits haben sein lassen. Und bei dem einen meldet sich vielleicht noch hier und da die Erinnerung, ja eigentlich sollten wir vor Gott wie Kinder fromm und fröhlich sein, aber wir haben ihn aus dem Auge verloren. Und andere wissen schon gar nicht mehr, dass diese Beziehung zu Gott in die Brüche gegangen ist, weil sie schon in zweiter, dritter, vierter Generation in eine Familie aufgewachsen sind, wo Gott überhaupt kein Thema mehr war. Und jetzt? Und jetzt seid ihr gefangen. Jetzt seid ihr gefangen in einem Leben ohne Gott. Und jetzt seid ihr besetzt von anderen Herren, besetzt von den Tyrannen Gier und Neid, von Sorge und Furcht, von Zorn und Hass. Und sie alle, sie treiben euch alle auf den letzten und den größten Unterdrücker zu, den ihr alle fürchtet, den Tod. Und ohne Jesus an eure Seite katapultiert er euch am Ende vor die Schranken des jüngsten Gerichts. Und spätestens dort werdet ihr dann konfrontiert mit all diesen unbezahlten Rechnungen, mit den Lebensschulden, mit den Sünden, und das ist unser Problem. Was rettet? Was ist die Rettung? Gottes Versöhnung. Das ist das Zweite. Unsere Rettung, Gottes Versöhnung. Wie reagiert jetzt Gott auf diese unbezahlten Rechnungen, diese Schuldenberge? Was wird er tun? Diejenigen, die noch so eine gewisse Grundahnung haben, so von Gott, die haben oft so eine unangenehme und ungute Ahnung. Denn bei der Frage, was wird Gott tun, dann denken sie, was wird er tun? Draufhauen wird er. Der Gerechte, der heilige Gott. Und darum können wir nur eins versuchen, wir können vielleicht versuchen, ihn zu besänftigen, damit er uns vielleicht in Ruhe lässt. Und deshalb bringen Menschen seit Menschengedenken den Göttern Opfer. Bis heute. Hier mal eine Spende, da mal eine gute Tat. Als Krönung vielleicht sogar noch eine Auszeit im Kloster oder so eine Pilgerwanderung. Oder wir denken ganz im Gegenteil, naja, so schlimm wird's ja nicht kommen. Der liebe Gott, der muss doch großzügig und tolerant sein. Und am Ende winkt er alle durch. Ein paar kriegen vielleicht noch die Leviten gelesen, aber dann dürfen doch alle in den Himmel. Aber Jesus sagt was anderes. An mehreren Stellen im Neuen Testament sagt Jesus klipp und klar, alle Menschen gehen auf ein Gericht zu. Und in diesem Gericht muss jeder Mensch Rechenschaft ablegen. Und Gott, der Schöpfer, der Herr, der sieht nicht einfach durch die Finger, der kehrt nicht einfach alles unter den Teppich, sondern er sagt, unsere Schuld, unser falsches Tun und Lassen, die verkehrte Richtung unseres Herzens, unser um uns selbst drehen, das verfolgt uns. Und es ist ein fataler Irrtum, den viele Menschen aufsitzen. Der fatale Irrtum, dass viele Menschen denken, mit dem Tag des Todes ist das alles erledigt. Nein, da ist gar nichts erledigt. Sondern dann müssen wir uns verantworten. Und wenn wir ein Gewissen haben, dann spüren wir das auch. Dann merken wir sind verantwortlich. Einem Kind, dem sehen wir vieles nach. Ein Tier ziehen wir nicht vor Gericht, wenn es einen Menschen anfällt oder verletzt. Denn die können sich nicht verantworten. Aber mündige Menschen, die wissen, die Kehrseite von mündig sein heißt Verantwortung. Und da steckt das Wort Antwort drin. Das heißt, eine Antwort wird sinnlos, wenn es kein Gegenüber gibt. Jesus sagt, jedes Menschenleben wird sich vor Gott verantworten müssen. Da werden Bücher geöffnet und dann kommt alles auf den Tisch und es kommt alles zur Sprache. Und deswegen ist die entscheidende Frage, wie können wir bestehen in diesem Gericht vor dem Schöpfer des Himmels und der Erde? Und dann sagt die Bibel, das geht nur so, dass ein anderer für euch das tragt, was ihr tragen müsstet. Das geht nur, wenn ein anderer an eure Stelle tritt und wenn ein anderer den Schuldspruch auf sich nimmt. Und hier geht die Erzählung weiter, von der wir am Anfang gehört haben. Welches Recht hat Gott, uns zu richten, fragten die Menschen dort vor dem Thron. Und die meisten, die am meisten gelitten hatten, die wurden ausgewählt und sie sollten beraten, was jetzt zu tun wäre. Und dann hat man gesagt, eigentlich haben sie gesagt, Gott müsste das durchmachen, was wir erlebt haben. Und dann haben sie unter großem Beifall der Menge verkündet, ja, wir haben einige Bedingungen. Der eine hat gesagt, dieser Gott, der müsste eigentlich als Jude geboren werden. So sagte ein im KZ ermordeter Jude. Und niemand soll genau wissen, wer sein Vater ist, sagte das von der Mutter erstickte uneheliche Kind. Ja, die Menschen sollen ihn hassen, verdammen, weil er ihre Ruhe stört, sagte ein Dritter. Und er soll das Unmögliche versuchen. Er soll versuchen, Gott den Menschen mitzuteilen, hat ein zu Tode gefolterter Priester gefordert. Und einer, der lebenslang unschuldig im Zuchthaus saß, der sagt, Gott soll der Prozess gemacht werden. Mit einer falschen Anklage, mit einem voreingenommenen Gerichtshof, mit feigen Richtern. Vor allem aber, sagte der Letzte, Gott soll hingerichtet werden. Einen schändlichen Verbrechertod soll er sterben, zusammen mit gemeinen Mördern. Und dann wurden diese Sprecher bejubelt. Aber als der Letzte gesprochen hatte, da trat eine lange Stille ein. Ganz betreten starrten alle vor sich hin. Niemand sagte ein Wort. Denn plötzlich haben alle erkannt, dies alles hat Gott erlitten. Genau das hat Jesus am Kreuz ertragen und getragen. Und liebe Gemeinde, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, daran erinnert Karfreitag, dass Gott sich nicht rausgehalten hat aus dem Unglück und Unrecht und Leid. Er hat nicht gewürfelt und Unglück und Leid verteilt, sondern er hat sich selbst zum Opfer gemacht für uns. Und zwar nicht so wie ein Freiheitskämpfer, der sich irgendwie mit anderen ein bisschen solidarisiert, sondern er starb für uns, an unserer Stelle, den Tod, den wir verdient hätten, für unsere Gleichgültigkeit gegenüber dem Schöpfer, für unsere Auflehnung. Er ist dort diesen einsamen Tod gestorben, damit wir am Ende nicht einen einsamen Tod von Gott verlassen sterben müssen. Er hat alles auf sich genommen, was wir im Leben verbockt haben, was wir unterlassen, was wir getan haben an Falschen, die Versäumnisse und das Versagen. Das ist unsere Rettung. Jesus hat alles für uns getan. Und das Dritte ist unser Auftrag, dass wir nun diese Botschaft von der Versöhnung weitergeben. So sind wir Botschafter an Christi Stelle. Gott ermahnt durch uns und wir bitten an Christi Stelle, lasst euch versöhnen mit Gott. Was damals geschehen ist, vor 2000 Jahren vor den Toren von Jerusalem, das wird keinem Menschen aufgedrängt. Aber es wird jedem ganz herzlich nahegelegt. Wir bitten, sagt der Paulus, wir bitten. Das ist kein Zwang. Die Herren, die befehlen, die Richter, die urteilen, die Parteiführer proklamieren. Gott aber bittet, Gott lädt ein, nehmt doch meine Versöhnung an, nehmt meine Freundschaft an. Einer Bitte muss man nicht folgen, man kann eine Bitte ignorieren, man kann eine Bitte abschlagen. Aber man kann eben auch auf sie hören und ihr Folge leisten. Und dann erleben wir, dass Jesus alle Schuld von unserem Leben wegnimmt. Und dass er diesen Riss heilt zwischen Himmel und Erde, zwischen Mensch und Gott. Dass diese Beziehung wiederhergestellt wird und dass dieser Friede Gottes in unser Leben, in unser Herz hineinzieht, in unser Denken und Fühlen. Und dass wir wissen, tief in uns wissen, Gott hat mir verziehen. Er hat mich angenommen als sein Kind. Es steht nichts mehr zwischen mir und Gott. Und deshalb bitte ich Sie, denken Sie nicht nur über das nach, was Sie heute gehört haben, sondern machen Sie Nägel mit Köpfen. Und das können Sie tun auch heute an diesem Sonntag und an diesem Gottesdienst. Nehmen Sie anschließend an der Abendmahlsfeier teil und nutzen Sie dort diese Beichte, diese Zeit der Stille zum persönlichen Gebet. Sprechen Sie vor Gott die Schuld aus und dann nehmen Sie die Vergebung an und lassen Sie sich beim Abendmahl mit dieser liebenden Nähe von Jesus beschenken. Christi Leib für dich gegeben, Christi Blut für dich vergossen. Es ist ein Angebot, wie wir schuldlos werden und ewiges Leben bekommen. Und alle mit Gott Versöhnten sagen Amen.